mich, Sie heute alle hier zu sehen. Wir waren alle ganz überwältigt, wie viele sich angemeldet haben. Und ich bin froh, dass jeder einen Platz gefunden hat. Ja, ich darf mich Ihnen vielleicht noch einmal vorstellen. Mein Name ist Beate Herrich. Ich bin 41 Jahre alt, habe eine Familie zusammen mit meinem Mann Sebastian und 3 Kindern und wohne hier in der Nähe in Mackenzell und besuche schon über 10 Jahre diese Gemeinde hier. Wer mich sonst noch was fragen will, muss dann am Ende zu mir kommen. Ja, gleich zu Beginn wollte ich Sie fragen, ob ich Sie heute während des Vortrages alle mit Du ansprechen darf, weil es doch ein sehr persönliches Thema ist und weil es mir so leichter fällt, darüber zu reden. Ist das in Ordnung? Darf ich? Ja, danke schön. Und dann noch, bevor es losgeht, darf ich ein Buch vorstellen. Das hat mir ein ganz lieber Bruder, ein Mann hier empfohlen. Wir haben uns unterhalten darüber, über welches Thema ich sprechen werde. Und dann hat er gesagt, du nimm doch dann mal das Buch Die Herrlichkeit des Himmels von John MacArthur. Und ich habe das gelesen und finde es ganz toll und würde es gerne weiterempfehlen, weil der hat noch viel ausführlicher, als ich heute erzählen werde, darüber geschrieben, was der Himmel ist. Ja, und wer Fragen hat, der kann dieses Buch gerne mitnehmen. Wir haben ein paar Exemplare draußen am Büchertisch oder wenn es zu wenige sind, dann können wir auch nachbestellen. Aber ja, herzliche Empfehlung. Ich habe auch einige Zitate und einiges aus diesem Buch in meinem Vortrag verwendet. Ja, das Thema, hinter dem Horizont geht's weiter. Aber wie? Warum gerade dieses Thema? Viele kennen vielleicht diese Liedzeile von dem Sänger Udo Lindenberg. In seinem Lied singt er vielleicht von etwas anderen Dingen, als ich sie heute erzählen will. Aber es drückt trotzdem den Wunsch aus, der in uns allen steckt. Der Wunsch nach etwas, das weitergeht, das hält, das trägt, vielleicht sogar bis in Ewigkeit. Wenn wir uns hier überlegen, worüber wir bei so einem Frauenfrühstückstreffen sprechen, dann sind das immer Dinge, die uns persönlich wichtig geworden sind, die uns beschäftigen. Und dieses Thema ist mir tatsächlich sehr wichtig geworden im persönlichen Erleben. Was kommt nach dem Horizont, da wo wir nicht mehr weitersehen? Die Lilly hat vorhin gesagt, das ist ganz richtig, es gibt verschiedene Horizonte. Es gibt hier unseren irdischen Horizont, der begrenzt ist durch die Krümmung der Erde. Aber was ich heute meine, das ist der zeitliche Horizont. Was kommt, wenn unser Leben auf dieser Erde vorbei ist? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich aber erzählen, was ich persönlich erlebt habe. Vor etwa 4 Monaten ist mein Vater, der mit uns zusammen im Haus lebte, plötzlich und für uns völlig unerwartet gestorben. Er war zwar schon 81 Jahre alt, aber er war fit, er hat am Leben Anteil genommen, ist im Sommer fast jeden Tag ins Schwimmbad gegangen, hat seine Blumen und Tomaten mit Hingabe gepflegt und war für meine Mutter da, die eigentlich immer schwächer geworden ist. Doch eines Tages, nach seinem täglichen Abendspaziergang, hat er sich aufs Sofa gesetzt und da hat sein Herz versagt. Alle Hilfe, so schnell sie auch eingetroffen ist und so gut sie auch war, hat nicht gegriffen. Das Herz wollte einfach nicht mehr in seinen Rhythmus kommen. Und so war innerhalb einer halben Stunde alles anders. Sabrina, meine Nachbarin, die kennt das, die war dabei. Es war auf einmal das ganze Leben, was wir so kannten, völlig verändert. Mein Vater, der so lebendig war und alle Menschen in seinem Umfeld berührt hat, wer ihn kannte, der weiß das, der war nicht mehr da. Eben noch hatten wir gescherzt, uns beim ganz alltäglichen Dingen erlebt oder uns vielleicht auch mal geärgert. Und dann war auf einmal Schluss. Kein Abschied nehmen war möglich. So etwas werden viele von Ihnen schon auch erlebt haben. Und Sie denken vielleicht, das gehört nun mal zum Leben dazu. Das weiß und das wusste ich auch. Und doch hat es mich, weil ich es so hautnah erlebt habe, ich war direkt dabei, sehr berührt. Es hat mich in einer Weise berührt, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Wie schmal ist der Grat zwischen Leben und nicht mehr Leben? Wie endgültig und unwiderruflich ist ein Leben am Ende vorbei und man kann nichts nachholen? Und was kommt dann? Wie sieht das aus mit dem Leben nach dem Tod? Wohin geht jemand, wenn hier in unserer erlebten, sichtbaren Welt alles vorbei ist? Oder ist doch einfach so Schluss, weil wir nur das Zufallsprodukt chemischer und biologischer Prozesse sind, die dann einfach nicht mehr funktionieren? Wenn wir mal schauen auf der ganzen Welt, in den verschiedenen Religionen, bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Indianern oder den Hinduisten, Buddhisten, überall gibt es eine Vorstellung davon, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Sei es in einem Totenreich oder im Nirvana oder in den ewigen Jagdgründen. Manche denken, man wird wiedergeboren in einem anderen Lebewesen oder man wird einfach eins mit einer kosmischen Energie. Ich habe mal geschaut, was bekannte oder weniger bekannte Menschen gesagt haben. Das habe ich im Internet gefunden. In Erwartung des Todes. Als erstes Ernst Jünger, er war ein deutscher Schriftsteller. Er sagte, wir sind gewohnt, den Tod etwa durch Krankheit oder Unfall als Ursache zu sehen, die das Leben beschließt. Das ist aber ein Irrtum. Es ist vielmehr das Leben, das den Tod herbeiruft, wenn es in einen neuen Stand eintreten will. Sir Thomas Scott, er war früherer Präsident des englischen Oberhauses, sagte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Und Cesare Borgia, er hat um 1500 in Italien gelebt, sagte, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. So viele Menschen glauben, dass mit dem Tod noch nicht Schluss ist. Ist das nicht interessant? Auch wenn die Vorstellungen sehr unterschiedlich aussehen, ist das Bewusstsein dafür, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, überall auf der Welt vorhanden. Selbst in unserer westlichen Welt mit all ihrer Aufgeklärtheit sehen wir, dass da eine Öffnung ist für spirituelle Dinge, eine Suche nach dem Sinn. Wir sehen, dass Menschen sich bereit machen, mit Dingen zu beschäftigen, die über das hinausgehen, was wir hier sichtbar sehen. Ich habe auch mal bei Statistiken geschaut. Mit Statistiken ist das so eine Sache. Es kommt immer darauf an, wer da gefragt wird und wer sie erstellt hat. Und sie geben ja auch meistens nur einen kleinen Ausschnitt der breiten Masse wieder. Aber es ist trotzdem interessant, sie mal anzuschauen. Ich habe auf der Seite statista.com geschaut, was geantwortet wird auf Fragen wie, gibt es einen Himmel oder eine Hölle? Was, glauben Sie, kommt nach dem Tod? In einer Statistik von 2012 stand drin, dass auffallend viele Menschen glaubten, dass da nach dem Tod noch etwas kommt. Etwa 43% der Befragten. Aber nur 36% glaubten an den Himmel und 22% an die Hölle. Allerdings gaben 58% an, an Gott zu glauben. Ist das nicht bemerkenswert? Obwohl über die Hälfte der befragten Menschen sagen, dass sie an Gott glauben und viele denken, dass noch etwas kommt nach dem Tod, glauben doch so wenige an den Himmel. Und wenn wir dann noch fragen würden, wie stellst du dir den Himmel vor, dann würden wir sehr unterschiedliche Aussagen bekommen. Und ich habe gedacht, wir können jetzt mal kurz innehalten. Vielleicht können wir mal an den Tischen ganz kurz darüber reden. Wie stellst du dir den Himmel vor? Vielleicht, oder wenn jemand nicht reden will, kann er auch für sich selber das mal überlegen, ja? Aber ganz konkret, wie stellst du dir den Himmel vor? Ich lade mal ein. Einfach, wir machen ein. Ein Versuch. Seien Sie mutig. In Anbetracht der Tatsache, dass wir nicht den ganzen Vormittag dann verschwatzen wollen. Nein. Habe ich jetzt schlecht gesagt, ne? Werde ich das schon wieder abbrechen? Aber ich merke doch, dass der Austausch jetzt sehr rege war. Ich hoffe, Sie haben auch wirklich alle nur über den Himmel geredet und nicht über andere Sachen. Ja, manche waren eher still und haben überlegt. Ja, aber wir merken doch, der Himmel, Lilly hat es vorhin auch gesagt, wir haben ein bisschen schwammige Vorstellungen vom Himmel. Manche mehr so, manche mehr so. Aber so richtig vorstellen können wir es uns gar nicht. Und ich lade ein, einfach ein paar unterschiedlichen Gedanken nachzugehen. Denn ich denke, hier waren auch sehr unterschiedliche Ansichten vorhanden. Manche denken, nach dem Tod ist alles aus. Viele Menschen wünschen sich das. Einfach wie schlafen legen und nicht mehr aufwachen. Ende. Das war's. Aber da muss man sich mal fragen, wer sind wir überhaupt? Was macht das Ich in uns aus? Bin ich einfach das Produkt einiger Moleküle, die sich durch Zufall so zusammengefunden haben? Warum denke ich? Und was macht mich lebendig? Man sagt, dass der Mensch aus Körper, Seele oder Geist besteht. Selbst in der Definition der Weltgesundheitsordnung steht das drin, dass die Definition von Gesundheit ist das Wohlbefinden im körperlichen, geistlichen und sozialen Bereich oder körperlich, seelisch und sozialen Bereich. Und da sehen wir auch, dass es unterschieden wird zwischen körperlich und seelisch. Also unser Mensch besteht aus diesem einen Teil und aus dem anderen Teil. Und was geschieht mit unserer Seele, wenn der Körper aufhört zu funktionieren? Man hört ja immer wieder Berichte von Menschen im Koma oder wenn sie kurz vorm Tod waren, die erlebt haben, wie sich die Seele vom Körper getrennt hat. Man muss zwar solche Berichte prüfen, was genau da passiert ist, aber wir sehen immer wieder, dass da irgendwie noch mehr ist. Jesus selber erzählt von zwei Männern, die gestorben sind, nachdem sie ein sehr unterschiedliches Leben geführt haben. In dieser Geschichte, vielleicht kennt die mancher, vom reichen Mann und dem armen Lazarus, da erzählt er, dass die beiden Männer sehr wohl ein Bewusstsein dafür hatten, was danach, also in dem nachfolgenden Leben. Sie wussten um das, was sie vorher getan hatten, und sie haben die Dinge in der jenseitigen Welt sehr real erlebt. Der reiche Mann hat sich gewünscht, nicht da zu sein, wo er sein musste. Er hat sich gewünscht, dass er Linderung bekommt. Und er hat sich gewünscht, die Leute warnen zu können, die noch auf der Erde lebten. Er hat gesagt, schick doch jemanden hin. Also er wusste, was sein Leben betroffen hat. Und er hat es sehr real erlebt. Also wenn wir der Bibel glauben, dann gibt es ein Weiterexistieren nach dem Tod. Und ein weiterer Hinweis ist, dass wenn wir mit dem Tod von jemandem in Berührung kommen oder wenn wir selber zum Ende unseres Lebens kommen, dass wir uns auf einmal beginnen, Gedanken zu machen. Warum geschieht das so? Die Bibel sagt im Prediger, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Sie sagt damit, dass jeder Mensch in seinem Herzen diese Sehnsucht hat und das Wissen, dass da noch etwas mehr ist, das Wissen über die Ewigkeit. Und wir können versuchen, diese Gedanken zu übertönen oder zu verdrängen. Wir können uns selber belügen. Aber manchmal, wenn wir mit einer Situation konfrontiert werden, dann gelingt das auf einmal nicht mehr. Dann wird uns die Endlichkeit unseres Daseins bewusst und wir sehen auf einmal, da ist doch was. Was ist, wenn da noch was kommt? Die Bibel sagt auch weiter, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist im Psalm 90. Und in diesem Psalm betrachtet Mose die Vergänglichkeit des Lebens und er spürt die Verantwortung dem Schöpfer gegenüber. Er sagt, dass jeder Mensch sterben muss und dass das Bewusstsein darum Auswirkungen hat auf das Leben hier. Am Ende kann man nichts mitnehmen. Und was bleibt dann? Bei einem Nachbarn von uns, der leider verstorben ist, war mir das besonders eindrücklich. Sein schönes Haus und sein Auto waren plötzlich völlig nutzlos für ihn. Sie standen einfach da und hatten keine Bedeutung mehr. Wir können nichts mitnehmen. Oder denken wir an das Zitat von vorhin: Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Also stellen wir mal die These auf, dass da noch etwas kommt. Wir haben es schon gehört, wir können es nicht beweisen. Aber was könnte denn da kommen? Die Lilly hat ja vorhin die, hast du deine Tochter gefragt, ne? Ja. Wie kann es da sein? Und ich denke, diese Vorstellung gibt es bei vielen von uns, dass wir irgendwo auf einer Wolke sitzen und es uns einfach gut gehen lassen, dass halt einfach irgendwas Schönes kommt. Manche Leute haben sogar Angst vor der Langeweile, die da aufkommen könnte, weil was macht man denn da den ganzen Tag? Dann gibt es auch welche, die denken, vielleicht werden wir zu Engeln, die dann auf die aufpassen, die noch da sind. Oder wir geistern ungesehen über die Erde. Andere denken, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass wir uns energetisch auflösen oder in einem anderen Lebewesen wiedergeboren werden und dann immer weiter uns steigern, bis wir in eine geistliche Erleuchtung oder in einem Zustand des völligen Nichts uns auflösen. Ja. Aber da muss man fragen, kommt denn darin auch Gott vor oder eine andere übergeordnete Macht? Und woher bekomme ich jetzt Antworten? Es gibt momentan viele Bücher auf dem Markt, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, die versuchen, dazu Antworten zu geben. Es gibt Berichte über diese Nahtoderfahrungen oder Beobachtungen, die an Sterbenden gemacht wurden, wie zum Beispiel Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das war eine schweizerische Psychiaterin, die hat da sehr viel geforscht in diesem Bereich. Und bei diesen Erlebnissen, die da erzählt werden, wird oft berichtet von einem Licht, was man gesehen hat. Oder es wird erzählt von einem Tunnel, der in einen sehr hellen Bereich führt. Und meistens sind es sehr schöne Erfahrungen, die da gemacht werden. Aufregend sind, solche Bücher zu lesen. Es kribbelt einen da, ne? Man freut sich dann und sagt, ja, es wird alles schön. Auf jeden Fall haben diese Bücher eine sehr hohe Auflage. Das bestätigt auch wieder, dass wir doch sehr daran interessiert sind, zu wissen, was kommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Antworten gibt, die die Wahrheit sagen. Wen fragt man denn am besten, wenn man wissen will, wie etwas funktioniert? Den Hersteller in seiner Produktbeschreibung. Und die gibt es auch für den Menschen. Gott hat uns den Menschen gemacht. Und er hat uns ganz klar gesagt, wie wir zu bedienen sind. Und zwar in Form der Bibel oder der Heiligen Schrift oder sein Wort. Wir kennen das unter unterschiedlichen Bezeichnungen, aber das sagt alles das Gleiche. Und in der Bibel steht drin, wie wir gemacht sind, wozu wir gemacht sind, wie es eigentlich sein sollte, damit unser Leben gut gelingt. Was passiert, wenn etwas fehlerhaft ist und was man tun muss, damit es wieder in Ordnung kommt. Habt ihr euch schon mal bewusst damit beschäftigt oder sie gelesen? Ja oder nein? Ich mache auf jeden Fall Mut dazu. Am Anfang mag manches schwer klingen und ist unverständlich. Ich habe sehr gekämpft am Anfang. Aber wenn man sich immer mehr reinliest, wenn man öfter liest, dann werden einem Zusammenhänge immer klarer und man staunt darüber, was da drinnen steht. Aber ich bin noch aus einem anderen Grund fest davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist. Habt ihr schon mal gehört von dem Propheten Daniel im Alten Testament, der unter verschiedenen Königen in Babylon und Medo-Persien lebte, als Hofbeamter, er war hochgestellt, und er hat viele Dinge vorausgesagt über das Weltgeschehen, die dann später haargenau so eingetroffen sind. viele Jahrhunderte später. Oder es gibt andere Vorsagen, die eingetroffen sind oder die wunderbar stimmig sind. Genauso wie Gott es vorhergesagt hatte. Oder wenn wir Jesus sehen, wir kennen oft nur das Neue Testament, die Bergpredigt und alles. Aber wenn wir im Alten Testament schauen, wie oft von Jesus vorher schon geredet wurde, geweissagt wurde, dass einer kommen wird und was in Bezug auf ihn gesagt wurde. Und es trifft alles haargenau so ein. Man muss echt mal den Mut haben, da zu lesen. Da kann man nur sagen, das ist die Wahrheit. Oder habt ihr schon mal selber erlebt, dass ihr ein Buch lest, was über 2000 Jahre alt ist und ihr habt das Gefühl, dass was da drin geschrieben ist, das ist genau über euch geschrieben oder für euch? Ich selber habe schon öfter Fragen gehabt oder hatte das Gefühl, mich in meinem Leben voranzuhaben. Und dann kam in einem Text, den ich gelesen habe, auch wenn es ein fortlaufender Text war, kam dann genau eine Antwort oder ein Zuspruch oder ein Trost genau für meine Lage. Und ich habe gespürt, wie Gott mein Herz berührt hat. Und ich habe gezittert vor Ehrfurcht. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die Bibel als ein von Gott inspiriertes Werk die Wahrheit ist. Es hat sich in dem gezeigt, was uns für uns Vergangenheit ist. Und wenn es in der Vergangenheit Wahrheit war, dann wird es auch für die Zukunft Wahrheit sein. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in der Gemeinde die Bibel auch ganz wichtig nehmen. Wir schauen immer wieder da hinein und sagen, was hat Gott denn gesagt? Und ich werde heute auch daraus zitieren, weil ich weiß, dass Gottes Weisheit so viel höher ist als unsere Weisheit. Ich kann versuchen, das mit meinen Worten zu beschreiben, aber er hat selber so viel darüber gesagt. Und ich möchte nicht an die Bibel Maß anlegen durch menschliche Berichte, sondern umgekehrt. Ich möchte alles, was wir erfahren, anhand der Bibel messen. Und ich hoffe, dass es nicht zu viel wird an den Bibelversen. Es werden jetzt noch einige kommen, aber lassen wir die Bibel wirklich mal so zu uns sprechen. Also, wie beschreibt denn die Bibel jetzt die Ewigkeit oder, wie wir sagen, den Himmel? Das kann man vielleicht gleichsetzen, werden wir gleich hören. Die Bibel spricht von drei Himmeln. Es gibt einmal diesen blauen Himmel, der unsere Erde umspannt, wo die Wolken ziehen. Dann gibt es einen planetarischen Himmel, wo die Sterne und die Sonnen sich, die Planeten sich befinden. Und dann gibt es den Himmel, wo Gott wohnt mit seinen Engeln und denen, die an ihn glauben. Und dieser dritte Himmel, der besteht in Ewigkeit, während die anderen geschaffen sind und die werden mit vergehen einmal. Aber was heißt es, dass Gott dort wohnt? Ist Gott nicht überall? Ist er nicht sogar jetzt gerade hier, wenn wir uns hier treffen zum Frauenfrühstück? Ist er nicht da? Ja, es ist tatsächlich so, dass Gott überall ist und nichts könnte ihn fassen. Der König Salomo im Alten Testament hat es erkannt, als er den neuen Tempel einweihen durfte für Gott, wo Gott eigentlich gesagt hatte, er wollte da sein, als das sollte der Punkt der Begegnung sein. Und Salomo sagte selber, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. John MacArthur fasst das so zusammen, das fand ich ganz nett. Er sagt, der Himmel ist die Operationsbasis oder die Kommandozentrale Gottes. Dort ist sein Zuhause. Und dort steht auch sein Thron. Aber Gott geht über den Himmel hinaus. Er ist tatsächlich überall da. Das Wissen um den Himmel war von Anfang an da. Wir sehen es an vielen Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel, wenn Mose gezeigt bekommt, wie er die Stiftshütte bauen soll. Wisst ihr, was die Stiftshütte war? Die Stiftshütte war der Vorläufer des Tempels. Das war ein Zelt. Und das sollte dieser Ort sein, wo Gott den Menschen oder speziell seinem Volk Israel begegnen wollte. Er hat gesagt, wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr da immer in diesem Zelt mit mir reden. Das war die Stiftshütte. Und Mose hat gezeigt bekommen, wie sie aussehen soll. Und da wird gesagt, dass sie ein Abbild des Himmlischen ist. Also, er hat das Bild der himmlischen Wohnung gesehen. Und wir sehen darin auch, dass Gottes Himmel in der Bibel nicht ein rein geistlicher Ort ist oder irgendwas Ausgedachtes, eine Gedankenwelt, sondern es ist etwas Reales, da wo Gott wirklich existiert und seine Engel. Jesaja, der Prophet, sagt es so: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Unser Problem ist, dass wir diesen Himmel so nicht sehen. Im Moment jedenfalls. So, also wie stellen wir ihn uns nun vor? In der Bibel durften einige wenige einen Blick hineintun, wie zum Beispiel der Apostel Paulus oder Johannes. Aber es gibt einige Menschen, die sind Gott in einer Vision selber begegnet. Sie sind Gott in seiner Herrlichkeit begegnet, so wird es gesagt. Also nicht in Form von Jesus als dem Sohn Gottes, sondern so auf seinem Thron. Und ich habe mal 4 Begegnungen herausgenommen, weil mich das einfach bewegt, wie es ist, dem Allmächtigen gegenüberzutreten. Jesaja, der Prophet aus dem Alten Testament, darf Gottes Herrlichkeit im Tempel sehen. Da wird es beschrieben, wie Gott ist. Das habe ich jetzt mal alles weggelassen. Aber seine Reaktion war: Da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt, verschmutzt ist. Hesekiel, ein anderer Prophet, bekommt auch in einer Vision gezeigt, wie es aussieht, wenn Gott auf seinem Thron sitzt. Er beschreibt es mit vielen Worten, das habe ich jetzt mal weggelassen. Aber da steht: So zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes. Als ich das sah, warf ich mich nieder auf mein Gesicht. Und Johannes, von dem wir heute noch mehr hören werden, im Neuen Testament, sieht es genauso. Er sieht die Erscheinung des wiederauferstandenen Jesus. Und er sagt: Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und später darf der gleiche Johannes noch einmal einen Blick in den Himmel tun. Und hier lese ich den Text mal vor, der da drumherum steht. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Und im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte wie ein roter Karneol. Über dem Thron leuchtete ein Regenbogen wie ein grüner Smaragd. Und immer wieder, bei Tag und Nacht, rufen diese mächtigen Wesen, das sollen die Engel sein: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Und immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm Dank darbringen, werfen sich auch die Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen: Würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung erstand. Wie gewaltig muss doch so ein Erleben sein, vor dem allmächtigen Gott zu stehen. Wir sehen, wie schwer es gewesen sein muss, das zu beschreiben. Also ich glaube, ja, dieses Funkeln des Diamantes oder so, man kann es sich schwer vorstellen, aber es war so, dass es die Leute umgehauen hat. Ja, und sie haben alle die gleiche Reaktion. Sie fallen alle vor Gott nieder, weil sie ihre Unwürdigkeit erkennen und im Gegensatz dazu seine Herrlichkeit. Das ist starker Tobak, oder? Wollen wir heute sowas hören? Überall wird uns erzählt, dass man ja nicht so reden soll. Man soll gut von sich denken oder von jemand anderen. Man soll nicht denken, man wäre unwürdig oder unpassend oder schlecht. Das geht nicht. Man soll positiv von sich denken. Aber die Zeugen der Bibel hier reden was ganz anderes. Und wie ist es mit anderen Zeugen, nicht aus der Bibel? Wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es zu unserer Zeit vermehrte Bestrebungen, den Himmel oder das, was nach dem Tod kommt, zu erforschen. Und woher kommt diese Öffnung für diese geistliche Welt? Ich darf noch einmal zurückkommen auf Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Leider habe ich sie persönlich selbst nie kennengelernt. Sie hat sich an die Betten von Sterbenden gesetzt und beobachtet und geredet. Aus diesen Erfahrungen hat sie Bücher geschrieben und Theorien entwickelt. Die meisten von Ihnen haben bestimmt gehört von den Sterbe- und Trauerphasen, die sie beobachtet hat. Ich selber kenne sie aus meiner Lehrzeit zur Krankenschwester. Ihr Name wurde und wird hoch geehrt im Zusammenhang mit diesen Themen und sie hat bestimmt auch gute Dinge darin geschrieben. Aber sie hat noch viele andere Dinge gelehrt, vor allem, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss. Und woher kam diese Auffassung? Vorhin habe ich auch schon gesagt, die meisten Berichte von den Menschen, die scheinbar vom Tod zurückgekommen sind, erzählen, dass sie etwas sehr Positives erlebt haben. Sie sagen, dass alles schön und freundlich war, dass sie an einem Ort waren, wo sie sich nicht mehr geängstigt haben. Frau Kübler-Ross bezeichnete den Tod einfach als Übergang in eine andere, schönere Dimension. Das sagt die Bibel eigentlich auch. Was ist dann anders in den Aussagen? Die Bibel redet ganz klar davon, dass nach dem Tod etwas kommt, was uns Menschen nicht gefällt. Gott wird Gericht halten und er wird absolut gerecht richten und niemand wird sich davor verstecken können. In Hebräer 9, Vers 27 steht das so. Und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird. Was bedeutet das? Wofür sollte ich gerichtet werden? Wofür solltet ihr gerichtet werden? Eigentlich sind wir doch gar nicht so schlecht. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Gott als Schöpfer der Erde hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Er wollte sich freuen an den Menschen. Sie waren auf ihn hin ausgerichtet geschaffen worden. Aber der Mensch lehnte sich auf. Er wollte selber entscheiden, wollte sein wie Gott. Und diese Auflehnung gegen Gott und seinen Willen nennt die Bibel Sünde. Sünde ist, so habe ich gelernt, ein altes deutsches Wort, kommt von Sund und das heißt Trennung. Also wir sind getrennt von Gott. Schon der erste Mensch, Adam, lebte so und durch ihn kam die Sünde auf alle folgenden Menschen, sodass jeder in einem Zustand der Sündhaftigkeit geboren wird. Aber dazu kommt, dass jeder, aber auch wirklich jeder, ich auch, in seinem Leben Dinge tut, die er gegen Gottes Willen tut oder wo er Gott nicht Herr sein lässt. So muss die Bibel und jeder, der wirklich genau hinschaut, sagen. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, von sich aus Gutes tut. Wir wissen, Menschen tun gute Dinge, aber vor Gottes Auge, sein Gericht sieht das anders. Er sieht, was wir alles nicht Gutes tun oder was wir ohne ihn tun. Also, wenn das stimmt, dieses Urteil, wenn keiner gerecht ist, keiner gut ist und wenn Gott absolut gerecht richtet und wenn keiner, der ungerecht ist, in den Himmel kommen kann, warum wird er dann überhaupt beschrieben? Warum wird er es uns so vor Augen gestellt, als Hoffnung für alle Menschen? Schauen wir doch mal, was Johannes in seiner Vision vom Ende der Erde gesehen hat. Wir schauen uns jetzt praktisch das letzte Buch der Bibel an, die Offenbarung. Da sagt Jesus oder sagt Gott, wie es zu Ende gehen wird oder was alles noch kommen wird. Und der Johannes schreibt auf, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, das kommt aus dem Griechischen, Alpha und Omega, erste und letzte Buchstabe, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Johannes beschreibt hier, wie der Himmel, die himmlische Dimension und eine neue Erde hier zusammenkommen. Wenn wir uns erinnern, er sah das himmlische Jerusalem herabkommen. Und Gott hat das alles vorher vorbereitet. Wir können in dem Text und in dem weiteren Text lesen, wie das Leben dann sein wird. Wir haben schon gehört, ja, er wird abwischen alle Tränen. Es wird nichts mehr, also es wird keine Trauer mehr da sein. Es wird keine Angst mehr da sein, keine Krankheit. Menschen werden einen neuen Leib bekommen, der nicht mehr gezeichnet ist von Krankheit oder Tod. Menschen werden in Gemeinschaft mit Gott leben. Sie werden ihm dienen, also sie werden tätig arbeiten, aber in einer Weise, die befriedigt. Nicht mehr unter dem Fluch der Sünde, wo wir kämpfen und uns abmühen und das ist alles unbefriedigend und wir sind gestresst. Wir haben ja auch schon gesehen, dass der Tod nicht mehr da sein wird. Der Tod war eine Folge der Sünde des Menschen und Gott nimmt diesen Tod hinweg. Die Menschen werden im Licht Gottes leben und sie werden mit ihm leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. An einer anderen Stelle steht auch noch, dass Jesus selbst uns oder den Gläubigen Wohnungen bereiten wird. Also es ist vorbereitet dort, wenn man hinkommt. Gott selber sorgt dafür. Wie schön sind diese Beschreibungen vom Himmel. Es gibt noch mehr, ich kann da jetzt nicht auf alle eingehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir uns dahin sehnen. Es ist tatsächlich ein Ort, der völligen Frieden beinhaltet. Diese Ruhe und dieses einfach zu Hause ankommen, da sein. Aber das Wichtigste, da sein, wo Gott ist. So, also kommen doch Menschen in den Himmel, wenn es so berichtet wird. Kennt ihr den Spruch, gute Mädchen kommen in den Himmel, schlechte überall hin? Ja, wird oft gesagt. Der ist natürlich falsch. Ja, aber er ist in zweifacher Hinsicht falsch. Die schlechten Mädchen, die kommen auch nicht überall hin. Aber es kommen tatsächlich nicht die Guten in den Himmel. Aber eigentlich bemühen wir uns doch die ganze Zeit, gut zu sein. Wir versuchen doch, alles richtig zu machen. Dann hat das alles keinen Sinn. Dann, wie komme ich denn dann in den Himmel? Gott hat selbst gesagt, in dem Text, den wir eben gelesen haben, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wie das? Also dann können doch alle in den Himmel kommen. Wie verhält sich denn das jetzt? Nein, denn es gibt zwei Wege, die ich im Folgenden jetzt zeigen werde. Zwei Wege, von denen die Bibel spricht. Und nur diese zwei Wege können wir gehen. Es gibt keinen anderen. Wenn wir im Zusammenhang weiterlesen, sagt Gott wenige Verse später, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist ein schweres Wort. Und es fällt mir auch wirklich nicht leicht, heute darüber zu sprechen. Aber ich muss es sagen, weil es die Wahrheit ist. Das ist der andere Weg, den jeder gehen muss, der nicht in den Himmel kommt. Wir wollen das heute nicht hören. Wir wollen lieber positiv denken. Aber eine Gefahr wird nicht dadurch weniger, wenn wir nicht an sie denken. Nein, im Gegenteil, wir müssen uns damit befassen. Es ist natürlich ein harter Begriff, ja, was wir gelesen haben, wer jetzt alles nicht in den Himmel kommt. Aber wenn wir sehen, wie Gott unsere Gedanken des Herzens richtet oder wie Jesus selber sagt, wer in seinem Herzen schon sagt zu seinem Bruder, du Narr, der ist ein Mörder, sehen wir, welchen Maßstab Gott anlegt. Und deswegen kann er das auch sein. Müssen wir uns eigentlich alle da einordnen in diesen Vers von den Feigen und Ungläubigen und Frevlern? Da dürfen wir uns nicht von distanzieren. Aber schauen wir mal, was Jesus selber dazu sagt. Wer an ihn, damit meint er sich selber, glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das sind also die, von denen hier gesprochen wurde. Die, die nicht an Jesus glauben, sie müssen den zweiten Tod leiden. Und sehen wir, dass er über die Gegenwart spricht, dass er darüber spricht, dass wir hier glauben sollen. Also wie ich hier denke über Gott und seinen Sohn Jesus Christus, hat Auswirkungen auf die andere Seite. Und Gottes Gericht und die Strafe, die sind schrecklich. Es heißt, dass es einen Bereich gibt, der fern von Gott ist und wo es auch eindeutig nicht angenehm ist. Das wollen wir nicht hören. Denken wir an die Umfragen. An die Hölle glaubt kaum jemand. Das gibt's einfach nicht. Das kann nicht sein. Aber es ist so. Die Bibel spricht ganz klar davon. Es ist der Ort, wo Satan, der Feind Gottes ist, und sein Gefolge die Strafe erleiden müssen für die Auflehnung gegen Gott. Und mit ihm jeder, der Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Lebzeiten abgelehnt hat. Wow, ist das meine Botschaft heute? Eigentlich nein. Aber es ist halt die Wahrheit, ich muss es dazu sagen, damit wir die Botschaft verstehen. Denn Gott selber hat einen Weg gesucht, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, diese Strafe nicht zu erleiden. Gott kann sie nicht einfach ungeschehen machen, die Strafe, denn er ist heilig und gerecht. Denn welchen Richter würdest du als gerecht bezeichnen, wenn er zu einem Dieb, der in deine Wohnung eingebrochen ist, sagen würde, och, du gefällst mir so, ich habe meinen guten Tag, du kannst gehen, hat sich erledigt. Da würden wir uns aufregen, da würden wir sagen, was ist jetzt mit seiner Strafe? Der hat was verbrochen, der war bei mir in meiner Wohnung. Gerechtigkeit fordert Gericht über ungerechte Taten. Aber Gott hat gesagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und deshalb hat er den Weg gesucht. Er hat nämlich seinen eigenen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, in Gestalt eines Menschen, damit er stellvertretend für alle Menschen die Sünde auf sich nimmt. Alle Sünden. Er war der Einzige, der es tun konnte, weil nur jemand, der ohne Sünde war, die große Schuld der anderen bezahlen konnte. Und Jesus hat es getan. Wir müssen mal lesen, welchen Weg er gegangen ist. Er hat sich freiwillig ans Kreuz schlagen lassen. Er, der Sohn Gottes war und der die Welt mitgemacht hat, hat sich an das Kreuz nageln lassen. Und Gott hat dort alle Schuld auf ihn gelegt. Und er hat sein Auge abgewendet. Wie schlimm muss das gewesen sein? Aber wie groß war seine Liebe zu uns Menschen, damit wir einen Ort haben, wo wir unsere Schuld ablegen können. Und die einzige Bedingung, die daran geknüpft ist, ist, dass wir Gott und Jesus glauben und seinem Wort Vertrauen schenken. Wir müssen annehmen, dass sein Weg der richtige für uns ist, zur Versöhnung mit Gott und damit zu einem ewigen Leben. Und deshalb warne ich auch vor Aussagen, vor Büchern, die etwas anderes sagen oder meinen, dass jeder schon irgendwie in den Himmel kommen wird oder die uns ausstrecken lassen nach anderen geistlichen Dingen oder Erleuchtungen. Es gibt gewiss medizinische Erklärungen für das, was da passiert. Es werden Endorphine ausgeschüttet, ja, dass wir uns da wohlfühlen, dass das Sterben uns vielleicht erleichtert wird. Aber ich sehe noch eine ganz andere Sache dahinter. Es gibt jemand, der ist daran interessiert, uns zu verwirren, der daran interessiert ist, dass wir Gott keinen Glauben schenken. Satan möchte uns Dinge vorgaukeln und er will Gott in Frage stellen. Genauso wie er zu Eva im Garten Eden gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und genauso ist es bei uns heute. Er stellt immer wieder Gottes Wort in Frage. Er möchte uns wegziehen von Gott. Er möchte uns Dinge vorspielen, wo er sagt, das ist viel besser, das ist viel schöner. Aber er ist selber der größte Lügner und Betrüger, den wir aufsitzen können. Denn was ist, wenn wir ihm glauben und dann am Ende ist es doch ganz anders? Übrigens hat Frau Dr. Kübler-Ross sich auch verleiten lassen, sich mit übersinnlichen Dingen zu befassen, soweit ich weiß. Es hat sie letzten Endes in die Abhängigkeit von einem Geistheiler geführt. Wie sie selber am Ende zu Gott gestanden hat, weiß ich nicht. Ich will sie auch nicht alleine als absolut negatives Beispiel darstellen, nur sie ist sehr bekannt. Aber ihre Schriften und die vieler anderer Autoren entsprechen nicht der Bibel, beziehungsweise stellen den Himmel ganz anders dar, als die Bibel es tut. Die Bibel zeigt uns einen Himmel, in dem Gott das Zentrum ist und nicht der Mensch. Alles ist auf ihn hin ausgerichtet. Und sie sagt, dass nicht jeder automatisch in den Himmel kommt. Sie zeigt uns aber den Weg, um mit Gott versöhnt zu leben, bis in alle Ewigkeit. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Haben wir gehört? Er sagt, der hat das ewige Leben, nicht der wird es bekommen. Das heißt, er schenkt uns dieses Leben, neues Leben, heute schon, im Prinzip so wie eine Anzahlung für das Leben in der Ewigkeit. Ich darf wissen, wohin ich einmal gehen werde. Und ich muss auch nicht vorher irgendwie geläutert werden durch irgendwelche Prozesse. Ich darf jetzt schon ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott führen. Ich muss nicht warten bis zur Ewigkeit. Ich darf das jetzt schon in Anspruch nehmen. Und es ist ein völlig neues Leben. Wer das schon mal erlebt hat, der kann sagen, das Alte kann ich wirklich hinter mir lassen. Und dieses Leben reicht bis in die Ewigkeit hinein. Wann und wie das geschieht, dass jemand zum Glauben kommt, das ist sehr unterschiedlich. Das haben Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise erlebt. Und wir haben auch schon öfter mal hier auch Berichte darüber gegeben, wie jemand das erlebt hat. Aber so viele Menschen es gibt, so viele Berichte gibt es auch, weil Gott mit jedem Einzelnen unterschiedlich und ganz persönlich handelt. Wichtig ist nur, dass man in dem Moment, wo man erkennt, wie man vor Gott steht, nämlich als Sünder, wenn einem das bewusst wird, dass man dann nicht wartet, weil man erkennt, was Jesus einem schenken will, nämlich die Vergebung aller Sünden, dass man darauf im Glauben antwortet. Das heißt, ich stelle mich dazu, ich sage Ja zu Gottes Urteil über mich und ich sage ihm meine Sünden, die, die ich kenne, und bitte ihn um Vergebung und lass ihn dann den Herrn, den Chef in meinem Leben sein. Ich frage ihn, wie ich mein Leben weiterführen soll. Und das alles kann ich alleine machen oder mit jemandem zusammen. Ich kann es laut oder leise machen. Gott hört mein Herz, wenn ich mit ihm rede. Ich kann das mit ganz einfachen Worten sagen. Man einfach sagt, du hast so recht. Ich bin so ein Sünder. Ich bin einfach getrennt von mir, von dir, durch das, was ich getan habe oder was ich täglich tue. Und ich selber, ich habe das auch getan an einem Punkt in meinem Leben. Ja, wir brauchen nicht darüber nachzudenken, habe ich das schon, habe ich nicht oder Wichtig ist, wie stehe ich im Moment zu Gott? Bin ich versöhnt mit ihm? Und dieses Wissen um diese Versöhnung, um das, was Gott uns schenken will, das hat mich auch getröstet und zuversichtlich gemacht in Bezug auf meinen Vater. Bei aller Traurigkeit, die wir auch wirklich erlebt haben, und ich habe oft geweint, wenn er mir gefehlt hat, aber ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Und ich weiß, dass er in der himmlischen Herrlichkeit ist. Und ich brauche auch selber keine Angst zu haben, wenn ich an den Tod denke, wenn ich daran denke, was danach kommt. Denn ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich könnte jetzt noch viel reden über Zeitpunkte, über Engel oder über andere Dinge, die uns beschäftigen. Aber die Zeit ist zu kurz. Es ist schon 11:15 und manches lässt die Bibel auch im Dunkeln. Sie sagt uns nicht alles, wie das dann sein wird. Und manches weiß ich vielleicht selber auch noch nicht, habe ich noch nicht verstanden. Aber wir sind gerne offen für Gespräche oder Fragen und wollen uns Zeit nehmen, wenn jemand noch weiterreden will. Aber ich möchte meinen Vortrag schließen mit der Einladung, die Jesus selbst am Ende der Offenbarung und damit der ganzen Bibel ausspricht. Steht in Offenbarung 22. Der Geist Gottes und die Braut, wir haben gehört, das himmlische Jerusalem kommt wie eine Braut. Also das sind alle, die an ihn glauben. Ja, alle, vielleicht sagen manche, das ist die Kirche oder die Gemeinde. Aber der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen. Komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich.